Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Willkommen zu unserem Gottesdienst heute am vierten Sonntag nach Trinitatis. Im Evangelium geht es heute darum, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen, dass wir barmherzig sein sollen, hallo Raffi, dass wir vergeben sollen, nicht richten sollen, und ich glaube, da schließe ich mich komplett mit ein, dass wir das oft vergessen, dass wir richten, wo wir eigentlich gar nicht richten dürfen, dass wir nicht barmherzig sind, wo wir es eigentlich sein sollten. Ich wünsche es uns, dass ein jeder von uns vielleicht in der kommenden Woche mal ein bisschen drauf Obacht gibt und barmherziger ist und weniger richtet, als er es vielleicht sonst tut. Ich glaube, dann wird die Welt ein ganzes Stück freundlicher. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Miteinander beten. Das Wort deiner Gnade, Herr, macht frei davon, dass wir immer so groß tun müssen. Mit unserer Tüchtigkeit und unseren Vorzügen und unseren Leistungen. Wir gehören einfach in den großen Kreis aller deiner Geschöpfe. Wir sind dankbar für die Fülle all deiner Gaben. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns in der Gemeinschaft der Glaubenden, dass einer den anderen ermutigt und dass wir uns gemeinsam freuen am Geschenk deiner Liebe, die in Jesus zu uns kommt. Dir sei Lob und Preis. Amen.
Die Epistellesung für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank.
Das Evangelium steht bei Lukas im 6. Kapitel. Jesus sprach, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Barmherzig sollen wir also sein. Und wenn wir es nicht sind, dann brauchen wir Gottes Gnade, dass er uns Glauben schenkt. Glauben, der uns zeigt, wie wir dennoch barmherzig leben können. Lasst uns miteinander glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus dem 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Lasst uns in der Stille beten. Segne, Herr, unser Reden, unser Hören. Leite uns durch deinen Geist zu deiner Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, das ist heute eine schlichte Heilungsgeschichte. Da ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches dran, dass Jesus heilt, dass er Kranken, Hilflosen seine Hilfe nicht entzieht. Das ist ja alles nicht neu. Aber weil das eben im Rahmen der neutestamentlichen Geschichten eine so normale Geschichte ist, deswegen könnten wir uns es heute leisten, mal von der eigentlichen Heilungsgeschichte wegzusehen auf das, was so drumherum passiert. Das könnte spannend werden. Es könnte sein, dass wir dort den Weg finden zum eigentlichen Kern dieser Erzählung. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Wenn ich gesagt habe, das ist eine normale Geschichte im Neuen Testament, dann ist schon im ersten Vers klar, dass das, was für Jesus normal ist, für uns heute jedenfalls längst nicht normal ist. Offensichtlich unterscheidet sich das Leben Jesu ganz wesentlich von unserem. Obwohl wir als Christen doch alle gerufen sind in die Nachfolge Jesu und sollten doch so leben wie er. Wenn wir in der Nachfolge Jesu leben, dann müsste eine Vielzahl von Lebenselementen, von Lebenseinsichten, von Verhaltensweisen es bei uns geben, die dem Leben Jesu durchaus ähnlich sind. Was, so könnten Sie fragen, ist denn bei diesem ersten Vers so anders als bei uns? Ich glaube, es ist schlicht die Art, wie Jesus durch diese Welt geht. Die Aufmerksamkeit, die er seiner Umwelt schenkt. Jesus, so heißt es, geht vorüber und sieht einen Menschen. Und ich überlege, wie viele Menschen ich im Vorübergehen nicht gesehen habe, übersehen habe. Beschäftigt mit dem Besuch, von dem ich komme oder zu dem ich gerade gehe, beschäftigt mit all den Dingen, die ich eben noch erledigen muss, beschäftigt mit der Arbeit, die heute unbedingt noch getan werden will, übersehe ich viele Menschen. Ich sehe sie wirklich nicht, weil ich mit meinen Gedanken eben ganz woanders bin. Und wenn das so ist, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen lassen, wer ist denn da eigentlich der Blinde? Jener Mensch, den Jesus im Vorübergehen sieht? Oder ich, der ich so vieles nicht sehe? Jesus geht vorüber und sieht dennoch. Er ist mit seinen Gedanken und Wahrnehmungen weder voraus noch hinterher. Er ist genau da, wo er gerade ist. Das ist es, was der Name Jesu ausmacht. Ich bin, der ich bin. So sagt schon Gott zu Mose am Berge Horeb, als der fragt, wie ist dein Name? Ich bin, das sagt eben auch Jesus. Und dieses ganz und gar bei sich selber sein im Hier und Jetzt, das zeigt sich eben im Alltag Jesu. In seiner Fähigkeit, das zu sehen, den Menschen zu sehen, der gerade jetzt vor seinen Augen ist. Komm und folge mir nach, sagt Jesus. Versuche zu leben, wie ich lebe. Versuche zu sehen, wen ich sehe. Lerne von mir zu sehen. Und wieder könnte ich fragen, wen heilt Jesus da eigentlich von seiner Blindheit? Den Blinden am Straßenrand oder vielleicht am Ende doch eher mich, indem er mir die Welt und die Menschen zeigt und mich immer mehr lehrt, sie nicht zu übersehen. Ja, wer mit Jesus geht, der lernt sehen. Und mir scheint, das ist eine ganz brauchbare Frage zur Überprüfung, ob ich noch in der Nachfolge Jesu bin. Sehe ich, was um mich herum geschieht? Sehe ich, wer um mich herum lebt? Sehe ich den, an dem ich vorübergehe? Die Jünger haben jedenfalls diesen Blick Jesu dann offensichtlich aufgenommen. Sie haben den Blinden auch gesehen. Aber sie wissen noch nicht, wie sie mit dem, was sie da gesehen haben, jetzt umgehen sollen. Sie könnten ihr Mitleid ausdrücken. Sie könnten die Geldbörsen zücken und dem Mann ein Almosen geben. Oder sie könnten sogar fragen, was können wir wohl für diesen Menschen tun, der doch so offensichtlich durch seine Behinderung gegenüber allen anderen so deutlich im Nachteil ist. Aber all das tun sie nicht. Stattdessen fangen sie an zu diskutieren. Und Jesus muss, bevor er irgendetwas anderes tun kann, ihre Vorurteile ausräumen. Denn eines steht für diese Jünger doch offensichtlich fest. Der Blinde da ist zu Recht blind. Die Blindheit, die Krankheit, die Behinderung, sie muss doch ganz ohne Zweifel ein Ergebnis von Sünde sein, von Schuld. Die Blindheit ist Gottes Strafe für die Schuld eines Menschen. Fragt sich nur, wer da eigentlich schuldig geworden ist, der Blinde selbst oder waren es eben vielleicht doch seine Eltern? Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder mal Gemeinden kennengelernt, die genau das lehren. Krankheit ist die Folge von Sünde. Und infolgedessen, wer als Christ ordentlich lebt, wer also die Sünde meidet, der wird auch nicht krank. Und wer krank ist, der braucht keinen Arzt, sondern einen Seelsorger, der ihm die Vergebung seiner Sünden zuspricht. Das heilt ihn dann von seiner Krankheit. Ich habe mir vor etlichen Jahren mal den Fuß gebrochen. Ich gestehe das mal ganz freimütig hier, damit Sie wissen, was mit Ihrem Pfarrer los ist. Mein gebrochener Fuß kann ja nach der Logik dieser Gemeinden oder dieser Einsichten doch nur das Ergebnis eines sündigen Fehltritts sein. Wie ist es passiert? Ich war unterwegs, ich bin beim Gehen vom rechten Wege abgekommen. Also vom Fußgängerweg. So, habe mich so in Richtung Straße bewegt und dann bin ich, weil ich nicht aufgepasst habe, so knapp über dem Bordstein, so halb nur noch auf dem Bordstein gelandet und dann bin ich abgeknickt. Und zack, gebrochen. Wäre ich auf dem rechten Wege geblieben, wäre mein Fuß vermutlich nicht gebrochen. Aber ist das jetzt Sünde? Habe ich mich von Gott getrennt? Sünde, langläufig heißt Sünde Trennung von Gott. Musste ich jetzt 6 Wochen an Krücken gehen, weil ich schuldig geworden bin? Und bin ich jetzt, wo ich ja keine Krücken brauche, bin ich jetzt ohne Schuld? Jesus weist die Vorurteile seiner Jünger weit weg. Es ist ja wahr, manchmal entsteht aus Schuld auch Krankheit und Elend. Kann passieren. Aber der Umkehrschluss ist dann eben doch nicht erlaubt. Der Blinde und seine Eltern jedenfalls werden von Jesus für schuldlos erklärt. Für schuldlos. Aber ihr Leiden und sein Leiden, natürlich das des Blinden, wird nicht für sinnlos erklärt. Das ist ein feiner Unterschied. Schuldlos und sinnlos. Die Schuld kann Jesus nicht sehen. Aber der Sinn des Ganzen ist ihm völlig klar. Der Sinn erliegt im Umgang mit diesem Blinden. Der Blinde ist blind für andere. In diesem Falle, der Blinde ist blind für die Jünger Jesu. Immer wieder jammern Menschen über die Sinnlosigkeit des Elends, der Armut, des Leidens in der Welt. Und es ist auch ganz leicht, in diese Klage einzustimmen, weil sie eben so logisch ist, weil sie sich deutlich aufdrängt, weil wir alle von einer Welt träumen, in der es eben keinen Hunger und keine Krankheit und keine Armut mehr gibt. Das ist auch in Ordnung. Aber all diesem Leid auch noch den Sinn abzusprechen, das bedeutet, den Armen, den Kranken, den Leidenden auch noch des letzten Restes seiner Würde zu entkleiden. Jesus kommt und behauptet den Sinn des Elends, das ihm in diesem Blinden da vor den Füßen hockt. Und schon, weil er ihm Sinn zuspricht, und weil er diesen Sinn auch entdeckt und erkennt, umkleidet er diesen Menschen mit Würde und gibt ihm Hoffnung. Dein Leben, dein Leiden, es ist nicht sinnlos. Ganz im Gegenteil. Du bist sogar nah daran, dass sich der Sinn deines Leidens erfüllt. An dir sollen die Werke Gottes offenbar werden. Wer tut die Werke Gottes? Wir tun sie. Jesus tut sie und alle, die ihm nachfolgen, tun die Werke Gottes. Alle, die sich von ihm rufen lassen und Christen sein wollen. Es ist an uns, die Werke Gottes in dieser Welt zu tun. Der Sinn von Leid und Elend, er offenbart sich dort, wo wir ihm begegnen. Wo wir im Glauben an Christus und in seiner Nachfolge tun, was er tut. Helfen und heilen, beten und segnen. Not ist nur dort sinnlos, wo wir an ihr vorübergehen und sie nicht sehen. Sinnlos ist die Not eines Menschen, wo wir es ablehnen, ihr zu begegnen. Jesus sagt, wir müssen Gottes Werke tun. Und wir müssen sie tun, solange Zeit ist.
Und solange diese Welt steht und solange Christus nicht wiedergekommen ist, solange ist die Zeitfrage eine Frage, die uns gestellt ist. So oft bleibt die Not dieser Welt sinnlos, weil wir keine Zeit für sie haben. Weil wir Besseres zu tun haben, weil wir Wichtigeres zu tun haben. In der Geschichte vom barmherzigen Samariter sind es die Frommen, ein Priester und ein Levit, die da vorübergehen. Sie sehen den Beraubten und Geschlagenen, aber sie haben keine Zeit. Sie haben Wichtigeres zu tun. Und wenn wir diese Geschichte lesen vom barmherzigen Samariter, dann merken wir, dass wir heute in einer Welt voller Priester und voller Leviten leben und es sind nur wenige Samariter da. Der war doch auch nicht zum Vergnügen unterwegs. Ein Kaufmann vermutlich, der wichtige Geschäfte zu tätigen hatte, der doch Angst haben musste, dass ihm vielleicht jetzt, weil er sich hier aufhält, ein guter Handel und eine Menge Gewinn entgeht, wenn er sich mit dieser schmerzvollen Gestalt im Straßengraben aufhält. Aber dieser Mann, dieser Samariter, ist nicht der Knecht seiner Geschäfte, sondern Herr seiner Zeit. Er kann die Prioritäten seines Handels neu setzen, wenn es ihm notwendig erscheint. Und genau das tut er auch. Jesus sagt, wir müssen die Werke Gottes tun, solange es Tag ist, solange es Zeit ist. Und wenn wir uns keine Zeit nehmen für die Not dieser Welt, dann ist auch keine Zeit. Und die Welt versinkt in Sinnlosigkeit. Aber wenn wir aus Gottes Hand Zeit nehmen für den Nächsten, den Notleidenden, den Kranken, den Sterbenden, für den Ehepartner, für die Kinder, dann sind wir in der Nachfolge Jesu. Die Heilung des Blinden geschieht, weil Jesus ihn sieht. Und weil er sich Zeit für ihn nimmt. Er behandelt die Augen, er gibt Anweisungen, was der Blinde zu tun hat und dieser tut, was Jesus ihm sagt und dann wird er schließlich sehend. Und dann tut der ehemals Blinde noch etwas und das, was er dann tut, das finde ich ausgesprochen bemerkenswert. Am Ende heißt es, und er kam wieder. Er war ja schon sehend, war ja nicht mehr blind. Und er hätte jetzt doch alle Freiheit gehabt, nach Hause zu laufen, sich mit seiner Familie zu freuen, ein Fest zu feiern. So tun das die meisten bei uns doch auch. Wir kommen, wir lassen unsere Kinder taufen, wir lassen uns konfirmieren, lassen uns trauen und schließlich lassen wir uns auch beerdigen. Alle kommen, damit Gottes Segen sie erreicht. Und anschließend wird gefeiert mit Familien und Freunden. Ich bin dann immer etwas, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde das immer etwas seltsam, wenn jemand kommt und sagt, wir wollen uns trauen lassen, und zwar dann und dann. Und ich sage, oh, da geht nicht, habe ich schon eine Trauung. Das geht aber gar nicht anders. Das muss unbedingt da sein. Wir haben schon eine Gaststätte. Die wird immer zuerst bestellt. Und wenn die Gaststätte funktioniert, dann kann auch die Trauung stattfinden oder die Taufe oder was auch immer. Aber nur wenige, die den Segen Gottes erbitten und anschließend feiern, was jedem gegönnt ist, nur wenige kommen wieder, so wie dieser Blinde. Der kommt wieder. Er hat verstanden, dass Jesus nicht nur den Körper heilt, Er hat verstanden, dass es bei Jesus um sehr viel mehr geht als nur um ein Ritual. Er hat verstanden, dass in diesem Jesus Gott uns nahe kommt. Er hat verstanden. Und darum bitte ich, dass Gott uns hilft, dass wir endlich zu Verstand kommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Nachrichten. Das Dankopfer, das wir heute erbitten im Gottesdienst, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wollen wir hier einladen zum Heiligen Abendmahl. Morgen ist Montag. Die Sommerferien sind zwar noch mittendrin, aber die Gemeindebibliothek, die macht schon wieder auf. Morgen 17 bis 18 Uhr. Geht das Ganze wieder los. Wunderbar, wir danken der Eva Maria Fischer, dass das klappt. Bitte? Ja, der danken wir auch, jawohl, selbstverständlich. Morgen Abend um 19.30 Uhr ist das Allianzgebet der Frauen oben im Eckzimmer. Am Mittwoch ist um 14.30 Uhr Frauennachmittag. Eine halbe Stunde vorher kommt die Frau Esbig und wird wieder eine Hörgeschädigtenberatung durchführen. Am Freitag ist Bibelstunde. Und am kommenden Sonntag ist um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Kindern. Der Wochenspruch für diese Woche kommt aus Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir haben viele Feste, die wir in diesen Tagen feiern. Wir haben auch eine ganze Reihe an Beerdigungen. Lasst uns aufstehen und teilhaben auch an den Traurigkeiten unserer Gemeinde. Aus unserer Gemeinde verstorben ist Frau Käthe Elise Reismann, geborene Unger, im Alter von 88 Jahren. Herr unser Gott, hab Dank für die vielen Jahre, die sie hier in unserem Dorf hat leben dürfen und für die vielen Begegnungen, die sie mit den Menschen unseres Dorfes hatte und für die Freundlichkeit,
die ihr eigen war. Und wir danken dir auch für den Segen, den sie ihrem Leben hat sehen dürfen. Und schenk Gnade, Herr, dass sie in deinen Händen sicher gehalten ist. Segne die Familie, segne alle, die traurig sind. Dir sei Lob und Preis. Amen. Vielen Dank, bitte nehmen Sie wieder Platz. Lasst uns das nächste Lied miteinander singen und die Gaben zusammenlegen. Wir danken dir für die Gaben, die wir selber haben und die wir auch für uns genießen dürfen. Es sind so viele. Wir können aus dem Übermaß dessen, was wir haben, weitergeben. Wir bitten dich, Herr, segne diese Gaben. Hilf, dass sie in unserer Gemeinde dazu dienen, dass Menschen froh werden, dass sie entdecken, wie sie mit dir leben, an dich glauben können, wie sie von dir auch verwandelt werden und das tun können, was sie alleine nicht tun können. Barmherzig sein, gnädig, freundlich. Segne diese Gaben, Herr. Amen.
Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Hab Dank, Herr, dass du mit uns redest, dass dein Wort in dieser Welt zu hören ist und dass du durch dein Wort wirkst und durch alle Menschen, die auf dich hören. Öffne unsere Ohren für deine Botschaft, bereite unser Herz, dass wir tun, was du vorhast und dass wir gehen, wohin uns die Nachfolge Jesu führt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du hast uns gerufen und gesandt zu den Menschen, die wir eben antreffen auf unseren Wegen. Du hast dein Werk in unsere Hände gelegt und du hast dein Wort in unseren Mund gegeben. Sei unter uns gegenwärtig mit deiner Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hilf uns um der Menschen willen, dass wir ein Zeugnis deiner Liebe und Demut werden und Zeichen deiner Güte setzen können. Hilf uns zum Tragen, hilf uns zum Verzeihen, hilf uns zum Trösten. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du bist das Licht der Welt. Wenn du da bist, dann werden die Dunkelheiten dieser Welt hell. In diesen Tagen, in denen so viel Gewalt und Krieg ist, erbarme dich. Hilf den Menschen in den Kriegsgebieten, denen, die Furchtbares erleben, ihnen sei nahe. Gehe mit durch das finstere Tal, begleite und bewahre sie mit deinem Stecken und Stab. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hilf uns, dass wir Vertrauen lernen, überwinde Angst und Zweifel, begleite die Bedrohten, sei nahe den Kranken, tröste die Sterbenden, erwecke die Toten, lass kommen dein Reich. Wir rufen dich an und beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns das nächste Lied miteinander singen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei Lob und Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und ergebe dir Frieden. Amen. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz.
Danke, jawohl. Den Konfirmanden erzähle ich immer, in der Kirche singen wir Lieder, die in der Regel älter sind und die man sonst nicht im Radio hört. Der Basti hat uns gezeigt, das stimmt nicht. Basti, wie heißt das? Wer hat es gesungen?
Summer of 69, Paul Brandes.
Haben Sie das verstanden?
Summer of 69, Brandes, Jens.
Ja.
Das muss man kennen.
Ja, ich kenne das ja auch, deswegen sage ich das doch. Aber ich weiß immer nicht, wer es gesungen hat und wie es heißt. Also bei irgendwelchen Quiz-Sendungen im Fernsehen wäre ich völlig aufgeschmissen. Aber kennen tut man das natürlich. Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche.